Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Thomas Hanni.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nah dran gehen. Mein Gast ist heute Hans-Peter Staffler, eine bekannte und gut vernetzte Stimme, wenn es um Natur- und Umweltfragen, aber auch um gesellschaftliche Entwicklungen geht. Seit kurzem steht er auch als Präsident an der Spitze des Öko-Instituts Südtirol Genossenschaft. Herzlich willkommen, Hans-Peter Staffler.
Herzlichen Dank für die Einladung. Dann kam diese Nachricht rein und ich wusste, dass meine Mutter im Zug sitzt. Weil die Kritik, die sachliche Kritik an der landwirtschaftlichen Praxis nicht besonders gut ankommt. Es ist wirklich nicht mehr einfach mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, Erderhitzung und so weiter.
Herr Staffler, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, der ist so dicht und vielfältig, dass man hier natürlich jetzt nicht alles aufzählen kann. Wenn Sie jetzt auf Ihren bisherigen Weg zurückblicken, welche Aufgabe hat Sie bisher am meisten geprägt und welche Aufgabe hat Sie am meisten gefordert?
Ich denke, am meisten gefordert hat mich jetzt in meinem Lebenslauf die politische Zeit, weil es in der Tat ein Bruch war mit dem, was ich vorher alles machte. Zuvor hatte ich eine mehr oder weniger interessante Entwicklung und Karriere in der Landesverwaltung. Ich habe ja angefangen als Ingenieurbiologe bei der Wildbach- und Lawinenverbauung und habe dann über mehrere Stationen die Position des Generaldirektors erreicht. Und in einer gewissen Weise war dieser Block in sich logisch, war sehr ähnlich, die Aufgaben waren sehr ähnlich, jetzt nicht inhaltlich, nicht thematisch, aber von der Art und Weise, wie man herangehen musste. Und dann kam man die 5 Jahre im Südtiroler Landtag und das war natürlich ganz eine andere Welt, ganz eine neue Erfahrung und die hat mich schon besonders herausgefordert und vielleicht auch geprägt, aber geprägt haben mich schon eher die Erfahrungen, würde ich sagen, bei der Wildbauverbauung und beim Zivilschutz, weil dort gab es natürlich immer wieder diese Krisensituationen, in denen man involviert war, in denen nicht involviert war und diese Zeit beim Zivilschutz und bei der Wildbau- und Lawinenverbauung hat mich schon sehr stark geprägt, weil ich dort gelernt habe, dass man von einer Minute auf die andere in einen ganz anderen Modus umschalten muss, gezwungenermaßen, und dass man im Krisenmodus lernen kann, Ruhe zu bewahren und Übersicht zu bewahren.
Erinnern Sie sich da an ein konkretes Beispiel, an eine Katastrophe oder an einen Ausnahmezustand, damit Sie sagen, dass Sie das so geprägt hat?
Das eine Ereignis war 2002. Da gab es im November große Murereignisse im Ultental und im unteren Finchgau. Und da war ich vor Ort und bin praktisch zwischen 2 Muren gefangen und blockiert gewesen. Und das hat mich schon sehr geprägt, weil man merkt, obwohl man sich in der Materie auskennt, gibt es immer noch in der Natur ein Restrisiko, das man nicht imstande ist einzuschätzen. Und das ist mir damals so passiert. Wir sind dann gut rausgekommen und dann habe ich an der Aufarbeitung dieses Ereignisses mitwirken können. Und das zweite Ereignis, was vielleicht noch prägender war, war das Zugunglück im Finchgau, wo ich in der Früh bereits mit meinen Amtsdirektoren eine Sitzung hatte. Dann kam diese Nachricht rein und ich wusste, dass meine Mutter im Zug sitzt, weil ich in der Früh mit ihr telefoniert hatte und sich auf den Weg nach Meran gemacht hat, von Malz nach Meran. Und ich wusste, sie ist im Zug und mein erster Griff war zum Handy und habe meine Mama angerufen und die hat abgenommen. Und ich habe nur kurz gefragt, ist alles in Ordnung? Und hat sie gesagt, nein, sie sitzt hier auf den Gleisen, sie weiß nicht, was passiert ist, alles ist schlammig und dreckig, aber ihr geht's gut. Und das war sozusagen der erste Moment bei dieser Krise und dann war ich 2 Tage im Dauermodus. Also das war dann damals ein Ereignis, das hat eigentlich weltweit Wellen geschlagen. Es hat Al Jazeera angerufen, es hat BBC angerufen, also natürlich alle deutschen, italienischen, österreichischen Medien und Sender haben sich gemeldet. Also wir mussten damals neben dem Unglück auch noch eine außergewöhnliche Medienflut bewältigen. Das war schon sehr herausfordernd, aber für mich und für meine Familie ist es gut ausgegangen, leider für andere Familien nicht so gut.
Sie haben da also eine unmittelbar persönliche Erfahrung gemacht und gleichzeitig auch die berufliche. Also es ging praktisch beides Hand in Hand.
Genau, das war das Besondere. Also ich war beruflich sozusagen der Hauptkrisenmanager, der gemeinsam damals mit Landeshauptmann Durnwalder die Situation irgendwie verwalten und managen mussten. Und gleichzeitig war ich persönlich sehr stark involviert und das war ein Extremerlebnis. Das kann man ohne weiteres so sagen.
Aber diese Wildbachverbauung und Wildbach und
Zivilschutz.
Zivilschutz, das war ein Abschnitt in Ihrem Leben, ein wichtiger. Haben Sie da auch schon diesen Bezug zu Umwelt- und Naturthemen gehabt? Also diesen inneren Antrieb für, sagen wir mal, öffentliche Anliegen, für das Gemeinwohl auch? Gibt es da irgendwie ein prägendes Erlebnis oder haben Sie das geerbt?
Ja, das kommt mit Sicherheit aus der Familie. Sowohl der Zugang zum Ökologischen, zur Natur, zu den wildlebenden Pflanzen und Tieren, zu den Geschöpfen, das kommt aus dem Elternhaus. Wir sind schon sehr früh mit unserem Vater in den Wäldern, in den Bergen unterwegs gewesen. Ich war als Bub auf der Alm, habe gehütet. Dort waren wir noch sehr nahe an der Natur. Diesen Ursprung gibt es mit Sicherheit. Es gibt auch diese soziale Ader, die auch immer in der Familie diskutiert wurde. Also, dass man auf die Schwachen und auf die armen Menschen einfach schauen müsse. Das ist einfach ein Gebot. Und das habe ich sicherlich von zu Hause mitbekommen. Und dann hat mich einfach mein Studium, ich habe das Studium der Forstwirtschaft begonnen in Wien und da hatte man die Möglichkeit, sich entweder technisch oder wirtschaftlich oder ökologisch zu spezialisieren. Und ich habe den ökologischen Weg gewählt. Das war für mich einfach stimmig und habe an der BOKU, das war in Wien, an der BOKU diplomiert in einem waldökologischen Fach und habe dann auch noch eine Dissertation darauf gesetzt. Anschließend konnte ich dann auch bei meinen Tätigkeiten bei der Wildbach- und Lawinenverbauung dieses ökologische Wissen und auch die Methodik, die man als bei wissenschaftlichen Arbeiten lernen muss, umsetzen. Und das war bei der Wildbachverbauung sehr stark geprägt, weil dort ab dem Jahr 2000 war man auch angehalten durch die europäische Gesetzgebung, die Gewässer, die Fließgewässer ökologischer zu gestalten. Bis dahin wurde sehr viel betoniert und dann haben wir angefangen, so um das Jahr 2000 herum Renaturierungen im Bereich der Südtiroler Fließgewässer in die Wege zu leiten und umzusetzen. Und da durfte ich am Anfang dabei sein. Da habe ich meine ökologische Ader auch einbringen können. Später dann beim Zivilschutz war dieser fachliche Teil dann etwas nebensächlich. Dort waren dann andere Schwerpunkte, die mich allerdings auch sehr interessiert hatten. Aber das Ökologische, die Nähe zur Natur, der Kampf sozusagen für wildlebende Pflanzen und Tiere und für Lebensräume, das habe ich in irgendeiner Form immer gemacht, wenn nicht beruflich, dann ehrenamtlich.
Kommen wir nochmal zurück. Die 5 Jahre im Landtag, haben Sie gesagt, war eine besondere Herausforderung. Das war ja irgendwie auch ein Seitenwechsel. Was war da die besondere Herausforderung?
Ja, die besondere Herausforderung war in der Tat, die haben es jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, dieser Seitenwechsel, also dieser anscheinende Seitenwechsel. In Wirklichkeit habe ich mich auch dort versucht, vor allem für Naturschutz und für Umweltschutz einzubringen. Das war so mein Thema, neben einigen anderen Themen, was mir auch immer am Herzen lag, bei der öffentlichen Dienst, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, denen habe ich mich immer verbunden gefühlt und noch ein paar andere Themen, aber Natur, Landschaft und Umweltschutz waren natürlich meine Themen. Und ich habe erst dort gemerkt, dass es ja eigentlich nicht ums Thema geht, weil die Themen als solche, auch Natur und Umweltschutz, haben andere Parteien natürlich auch in irgendeiner Weise behandelt. Und es ging einfach um, und das hatte ich eigentlich nicht so, das hatte ich unterschätzt, es ging eigentlich um diesen Seitenwechsel. Plötzlich war man eben nicht mehr Teil des großen Mainstreams, weil als Landesbeamter in verschiedenen Rollen war ich natürlich immer loyal und habe als Beamter gearbeitet und dann plötzlich war man exponiert und ich wurde in der Tat von vielen ehemaligen Kollegen zuerst einmal als Seitenwechsler eingestuft und mit dem musste ich ja auch erst umgehen lernen, weil damit auch eine gewisse Aggression und Gegnerschaft verbunden war.
Obwohl Sie ja mit Ihnen einen neuen Ansprechpartner direkt im Landtag gehabt hätten.
Ja, also diese Gegnerschaft, die hat sich im Landtag auch zwischen den konservativen Kräften und mit denen ich früher ja sehr stark im Land sehr eng zusammengearbeitet hatte, die haben mir das ein bisschen übel genommen. Ne? Und das wurde ja auch so gelegentlich auch so artikuliert. Also ich hätte die Seite gewechselt, wobei das eigentlich nicht stimmt, weil ich bei meiner Arbeit im Land mich immer um die Sache gekümmert habe. Und das Gleiche versuchte ich auch in der Politik. Aber in der Politik gelten eben auch noch andere Regeln. Das musste ich erst lernen.
Das heißt, es war nicht gern gesehen, dass ein hoher Landesbeamter sozusagen auf die politische Ebene tritt.
Genau, das war, und vor allem nicht in einer Oppositionspartei.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Geißel schnüllen können. Dabei geht es ja auch darum, dass man sozusagen im richtigen Moment ordentlich Druck erzeugt, damit es auch knallt. Braucht es beim Umwelt- und Klimaschutz Ihrer Meinung nach manchmal auch diesen Druck, damit etwas weitergeht?
Ja, auf jeden Fall. Und hier müssen wir im Natur- und Umweltschutz auch versuchen, neue Wege zu gehen. Es braucht, so wie alle anderen Lobbyverbände auch, die auch Druck ausüben. Es gibt solche, die können großen Druck ausüben. Es gibt andere, die können weniger Druck ausüben. Wir gehören noch nicht zu den ganz Großen. Das muss man einfach auch sagen. Aber es ist uns auch klar, wir müssen für die Natur und für die Umwelt Druck ausüben. Druck ausüben kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise. Manchmal vielleicht muss man auch einmal einen pfiffigen oder etwas einen kernigen Ausspruch in der Presse und in den Medien tun. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Den Druck, den man ausüben kann und muss, den muss man auf politischer Ebene im Dialog mit den politisch Verantwortlichen versuchen auszuüben. Im ständigen Gespräch muss man seine Position klar machen und immer dahinter sein, weil wenn man nachlässt, dann haben wir gemerkt, und das merken andere Verbände sicher auch, dann duckt sich die Politik weg und dann kommt man nicht zu dem Ergebnis, das man braucht für die eigene Klientel. Und bei uns ist die Klientel die Natur.
Aber als Geschäftsführer des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz ist das sozusagen das tägliche Brot, dass man hier lästig ist gegenüber der Politik, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Genau, das ist das tägliche Brot und wir haben auch einen guten Weg gefunden mit den politischen Vertretern, mit unseren politischen Vertretern, die wir ansprechen müssen. Aber wir wissen auch, dass der Druck aufrecht bleiben muss und wir gehen nach dem Motto vor, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Irgendwann werden wir schon so weit sein, dass unsere Vorstellungen im Bereich Klima, im Bereich Biodiversität auch von der Politik übernommen werden und in Gesetze gegossen werden, weil am Ende des Aufwandes, am Ende der Diskussionen, am Ende der Gespräche muss es auch ein Ergebnis geben und die Ergebnisse sind dann Gesetze und Normen.
Jetzt haben Sie ja mit der Präsidentschaft des Öko-Instituts noch eine Aufgabe übernommen. Sie folgen hier auf Irene Senfter, die ja lange Geschäftsführerin war und dann letzthin eben auch Obfrau. Warum haben Sie diese Aufgabe jetzt auch noch übernommen?
Zuerst einmal habe ich die Arbeit von Irene Senfter und den Vorgängern immer sehr bewundert. Es ist ihnen gelungen, aus einer Idee ein konkretes Unternehmen zu machen. Also das Unternehmen ist ja mittlerweile eine Genossenschaft, eine Arbeitergenossenschaft, die im Raiffeisenverband auch eine Heimat gefunden hat. Und das habe ich eigentlich sehr bewundert, wie man aus einer Idee ein konkretes Unternehmen entwickeln kann. Und das haben Irene Senfter, aber auch Luis Lageder, die ganzen Vorgänger, wunderbar gemacht. Und das ist eigentlich der Weg, den wir bei der ökologischen Transformation machen müssen. Wir wissen heute so viel über die Defizite im Bereich Klima, im Bereich des CO2-Ausstoßes, des CO2-Fußabdrucks. Wir wissen Bescheid über die gefährdete Biodiversität, das Artensterben, das sogenannte sechste Artensterben schreitet voran, immer schneller, schneller, schneller. Wir wissen so viel und wir wissen auch, was man dagegen tun kann. Man wusste noch nie so viel, was man dagegen tun kann. Und jetzt geht es darum, das ist die gesellschaftliche Herausforderung, dieses Wissen auf den Boden zu bringen und umzusetzen. Und diesen Weg hat das Öko-Institut beschritten. Hier kann man ganz konkrete Projekte abrufen, sozusagen als Unternehmen, als Verbände, auch als Bürgerinnen und Bürger und wird gut beraten, wie man den eigenen CO2-Abdruck verringern kann, wie man weniger Energie für das gleiche Ergebnis aufwenden kann, wie man die Biodiversität im eigenen Garten oder vor der Haustür verbessern kann. Das sind alles Fragen, welche das Öko-Institut beantworten kann.
Das heißt, Sie möchten eigentlich den eingeschlagenen Weg weiterführen oder möchten Sie neue Akzente setzen?
In erster Linie möchte ich es weiterführen, so wie es läuft, den eingeschlagenen Weg bekräftigen und ausweiten. Es gibt noch viele Aufgaben auf operativer Ebene, die in Südtirol noch umgesetzt werden müssen in Zukunft. Und hier kann das Öko-Institut als operatives Institut, als operative Einheit, fast als ingenieurökologisches Institut, ich nenne es mal so, damit man versteht, was hier passiert, noch viele, viele neue Projekte angehen. Und dabei möchte ich das Öko-Institut unterstützen, dass es weiterhin so arbeitet wie bisher, dass es ein gesundes Wachstum ermöglicht und dass wir in jenen Bereichen arbeiten, wo es in Südtirol noch großen Bedarf gibt. Beispielsweise in der Ausbildung von Technikern, von Ingenieuren, Architekten im Bereich der Biodiversität, weil jeder Techniker ist bei jedem Projekt mit Biodiversität konfrontiert. Und wenn man die grundlegenden Fragen der Biodiversitätskrise nicht kennt, dann passieren heute leider immer noch viel zu viele Fehler.
Sehen Sie hier auch Schnittmengen? Sie sind ja Geschäftsführer vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz und Präsident des Öko-Instituts. Sehen Sie hier irgendwelche Schnittmengen oder Symbiosemöglichkeiten?
Auf jeden Fall. Wir sind bereits eine Symbiose eingegangen, wenn man so will. Dem Dachverband ist es gelungen, ein Interreg-Projekt auf die Beine zu stellen als Lead-Partner. An diesem Interreg-Projekt nehmen teil Südtirol, Kärnten und Nordtirol. Und in Südtirol sind es mehrere Partner, der Dachverband sowieso als Lead-Partner, aber auch das Öko-Institut.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Thomas Hanni.
Mein Gast ist heute Hans-Peter Staffler, eine bekannte und gut vernetzte Stimme, wenn es um Natur- und Umweltfragen, aber auch um gesellschaftliche Entwicklungen geht. Seit kurzem steht er auch als Präsident an der Spitze des Öko-Instituts Südtirol. Gegründet wurde das Öko-Institut ja von Hans Glauber, Vordenker, Visionär. Gibt es hier eine Begegnung oder eine Erinnerung an ihn, ein Ereignis oder was mit ihm verbinden?
Ja, Hans Glauber war für mich eine Lichtgestalt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin in den Mitte der 80er Jahre, 87, 88, nach Wien gegangen zum Studium und da war Hans Glauber im Bereich der Ökologie und der nachhaltigen Nutzung von Energie ein Vordenker, wie man ihn braucht. Und ich kannte ihn persönlich nicht. Es gab Begegnungen bei Tagungen, aber wir hatten jetzt keine persönliche Beziehung. Ich war ein junger Student und er war schon sehr arriviert und bekannt. Aber er war für mich als angehender Ökologe ein Südtiroler Vorbild.
Sie haben es erwähnt, wichtige Themen waren für Sie immer die Biodiversität, die Ökologisierung in der Landwirtschaft, weg von der Monokultur, möglichst wenig Pflanzenschutzmittel, das Problem vom Abtrieb, die landwirtschaftliche Förderpolitik. Da haben Sie immer auch Ihre Position, zwar immer auch mit Fachwissen und Kompetenz, untermauert aber dann auch relativ sehr klar und unmissverständlich. Wie schwierig war es da, den Dialog sozusagen mit der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten?
Ja, das war natürlich eine Zeit, die schon sehr herausfordernd war, weil in diesem Land die Kritik, die sachliche Kritik an der landwirtschaftlichen Praxis nicht besonders gut ankommt. Das war mir natürlich auch klar. Ich komme ja vom Land, ich kenne ja auch die bäuerliche Gesellschaft. Meine Familie kommt auch aus der bäuerlichen Gesellschaft, deswegen das ist alles klar. Aber man hat ja auch, und das habe ich sehr stark gespürt, diese große Verantwortung der Natur gegenüber, als Ökologe, gelernter Ökologe, hat man da einen sehr klaren Blick, was die Pestizide und was der Abtrieb der Pestizide verursacht. Natürlich kann man das alles auch mit wissenschaftlichen Studien untermauern, aber man bekommt ein Gefühl, ich brauche oft keine wissenschaftlichen Studien, um zu sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das ist das eine. Und das zweite war auch die feste Überzeugung, dass dieser Einsatz an Pestiziden gerade bei uns in unserem Land mit dieser starken Verzahnung zwischen landwirtschaftlichen Flächen, Wohngebieten und auch Tourismus, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Und das fängt eigentlich an, dass die am stärksten Betroffenen sind ja eigentlich die Anwender selbst. Die Bäuerinnen und Bauern, die diese Mittel einsetzen müssen, weil es in der Monokultur zurzeit nicht anders geht. Ich habe es versucht, aber das ist mir nicht gelungen. Ich wollte auch eine Brücke zu diesen Menschen schlagen, weil sie sind eigentlich die Risikogruppe 1, weil sie dauernd mit diesen Mitteln in Kontakt sind. Aber für schwache Menschen, also für ältere Menschen, kranke Menschen, ist es nachgewiesenermaßen ein großes Risiko. Und für diese Menschen wollte ich mich einsetzen. Und das ist nur zum Teil gelungen. Also die Bäuerinnen und Bauern haben die Botschaft nicht als Angebot verstanden, sondern eher als Angriff. Das habe ich auch immer wieder versucht zu erklären, ist aber nicht besonders gut gelungen. Das kann man im Nachhinein sicherlich auch sagen. Andererseits, bezogen auf die Natur ist es halt so, die Natur hat keine Stimme. Und da habe ich versucht, der Natur eine Stimme zu geben, weil es gibt mittlerweile genügend wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Abdrift ein ernsthaftes Problem für die Insektenwelt ist. Und wenn die Insekten taumeln, dann taumeln die Vögel und das setzt sich fort und es hat wirklich einen drastischen Einfluss auf unsere Biodiversität. Und da habe ich immer die Vision von der Bioregion Südtirol entwickelt und auch darum geworben. Es ist da auch klar, dass der Umstieg nicht so ohne weiteres geht. Das war mir klar und das ist aber etwas mehr Mut, etwas mehr Verständnis für die Umwelt und auch für die nichtbäuerliche Gesellschaft hätte ich mir damals in meiner politischen Zeit von politischen Verantwortlichen schon erwartet.
Das heißt, Sie haben einen guten Ansatz gehabt, aber er wurde nicht verstanden von den bäuerlichen Organisationen.
Ja, ich weiß nicht, ob er nicht verstanden wurde. Ich glaube, also ich schätze die bäuerlichen Organisationen sehr, weil sie extrem professionell sind und sie genau wissen, wovon sie reden. Aber sie wissen natürlich auch, wenn wir einen Weg wie die Bioregion Südtirol einschlagen würden, dass es große Auswirkungen hat auf wirtschaftliche Bereiche, wie zum Beispiel auf den Pestizidmarkt. Es gibt ja auch einen Pestizidmarkt, da gibt es ja viele Menschen, die daran verdienen. Der Bauer ist ja nur der Endkunde, der verdient überhaupt nicht an den Pestiziden. Aber es gibt eine Lieferkette und da gibt es viele, viele Menschen und auch Betriebe, die daran verdienen. Also es gibt Widerstände, es gibt massive Widerstände. Und diese Widerstände, die wirken durch, die durchdringen auch den allgemeinen Widerstand. Deswegen, so einfach ist es nicht, weil eben es ein eingefahrenes System ist, das zugegebenermaßen wirtschaftlich gut funktioniert, wobei die Herausforderungen von Jahr zu Jahr größer werden, das wissen wir auch. Also es ist wirklich nicht mehr einfach mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, Erderhitzung und so weiter. Aber es gibt auch einfach große Widerstände und große Systeme erzeugen große Widerstände. Das konnte ich an diesem Beispiel sehr, sehr gut lernen.
Wobei ein Landwirt ja wahrscheinlich nie mehr Pflanzenschutzmittel ausbringen wird, als notwendig sein wird. Und andererseits heißt es immer, dass immer weniger Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, die Wirkung nachlässt. Praktisch hat sich auch einiges getan in diesem Bereich.
Was ich schon feststellen konnte in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren, wo ich mich auch sehr stark mit Pestiziden auseinandergesetzt habe, dass natürlich der Widerstand war enorm, aber trotzdem haben viele Genossenschaften auch nachgedacht und zum Teil versucht, neue Wege zu gehen. Und das, glaube ich, tun sie immer noch. Natürlich, die politische Forderung damals war, man muss halt eine Vision entwickeln. Und die Vision war diese Bioregion Südtirol. Mir ist einfach wichtig, dass man sich auf den Weg dorthin macht. Wenn es auch kleine Schritte sind, irgendwann kann man es erreichen, wenn man dran bleibt. Wie gesagt, die Widerstände sind einfach massiv. Das ist einfach so. Das ist das Gesetz der Trägheit von großen Systemen. Dieses Gesetz gibt es und man weiß oft gar nicht, warum es nicht weitergeht, weil man nicht die ganzen Teile des Systems kennt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, und jetzt nicht als Politiker, sondern als Wissenschaftler und auch als Fachperson, dass wir als Gesellschaft diesbezüglich einfach neue Wege suchen müssen. Es geht um die Gesundheit der Menschen, es geht um die Gesundheit der Anwender, es geht um die Gesundheit der Natur und die chemisch-synthetischen Pestizide sind ein Risikofaktor. Wir haben sie jetzt 50 Jahre erfolgreich und großflächig angewandt. Ob das noch 50 Jahre so funktionieren wird, wage ich zu bezweifeln.
Sie sind Quereinsteiger in der Raiffeisen-Genossenschaftswelt. Trotzdem kennen Sie natürlich das Genossenschaftswesen, das Raiffeisen-Genossenschaftswesen oder das Südtiroler Genossenschaftswesen. Was glauben Sie, welche Rolle könnten Genossenschaften aus Ihrer Sicht in Zukunft noch übernehmen für eine nachhaltige Entwicklung in Südtirol?
Ich meine, wir sind ja alle aufgewachsen und das möchte ich eingangs zu dieser Frage auch sagen, dass Genossenschaften was Gutes sind, was Solidarisches sind, wo die Last eben gut verteilt wird und die Kompetenzen gebündelt werden. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter des Genossenschaftswesens. Und die Genossenschaften haben in Südtirol Großes geleistet. Das muss man einfach sagen. Und darauf kann man ohne weiteres stolz sein. Für die Zukunft, denke ich, brauchen wir, und das würde dem Genossenschaftswesen und der Gesellschaft unglaublich gut tun, wenn wir in die Richtung Bürgergenossenschaften gehen. Es gibt einige Beispiele von Bürgergenossenschaften im Land, die habe ich mir genauer angeschaut und auch ein bisschen studiert. Und ich denke, das sind Ansätze, die wirklich neue Wege in der Zukunft erlauben, das Genossenschaftswesen einerseits stärken, weil wieder kleine Genossenschaften entstehen und vor allem die regionalen Wirtschaftskreisläufe aktivieren könnten. Und da sehe ich große Chancen. Und da würde ich mir auch von der Politik wünschen, dass diese neuen Zellen, die es gibt, diese Bürgergenossenschaften noch stärker unterstützt werden. Weil wir haben es natürlich unglaublich schwer, im Kleinen positiv zu wirtschaften. Das ist einfach so. Es gibt dann auch noch Sozialgenossenschaften, die haben es noch schwerer. Aber diese Zellen der lokalen Organisation, wo Produktion und Konsum ganz kurze Wege machen, da sehe ich große Chancen. Da sehe ich Chancen für die Gesellschaft und Chancen für das Genossenschaftswesen.
Weil das wäre irgendwie der Genossenschaftlergedanke in seiner Urform, selbst lokal tätig werden, um vor Ort etwas voranzubringen, während bei ganz großen Genossenschaften ein Außenstehender oft nicht mehr erkennt, dass es überhaupt eine Genossenschaft ist.
Richtig, die großen Genossenschaften bei uns sind globale Player. Da ist sehr wohl, die Produktion wird noch genossenschaftlich organisiert, aber die Verteilung der Produkte erfolgt weltweit. Und wenn man sich auf den Weltmarkt begibt, dann ist man vom Weltmarkt abhängig. Dann entscheiden jetzt unter Anführungszeichen die Börsen über den Preis und über den Erfolg. Bei Lokalen, also wenn wir auf Gemeindeebene oder auf übergemeindlicher Ebene bleiben, dann hat man natürlich etwas, was man im globalen Kontext nicht mehr hat, das ist das Vertrauen. Das Vertrauen zwischen Produzent und Konsument, weil der Konsument den Produzenten kennt und der Produzent kennt den Konsumenten im Idealfall. Und da ist nicht mehr der Preis das Allerwichtigste, sondern das Vertrauen. Und wenn der Konsument Vertrauen hat in den Produzenten, dann ist er auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen für das Produkt. Und was wegfällt, sind die großen Transportkosten. Was wegfällt, ist der Zwischenhandel. Und dann bleiben, und das kann man auch beobachten, beide Seiten steigen dann positiv aus. Der Produzent bekommt mehr für das Produkt und der Konsument hat immer noch einen normalen Preis, hat aber ein Produkt, das mit Identität und mit Vertrauen behaftet ist.
Es heißt, der Raiffeisenverband ist Südtirol im Kleinen mit diesen vielen Sparten der Genossenschaften vom Sozialen über Wohnbau, Energie, Raiffeisen, Kassen, Obst, Wein, Milch natürlich und so weiter. Sie waren ja bei der Vollversammlung des Raiffeisenverbandes. Was hatten Sie da für einen Eindruck als Präsident einer Genossenschaft?
Ja, also das, was mich besonders beeindruckt hat und das ist der große Wert von Raiffeisenverband, ist einfach die gebündelte Kompetenz, die man dort antrifft. Das ist eine Art Gemeinschaft, wo alle mit einem ähnlichen sozialen und solidarischen Gedanken versuchen, ihr Geschäft weiterzubringen. Und was mich auch besonders gefreut hat, dass ich viele Weggefährten dort wieder getroffen habe, mit denen ich in der Vergangenheit Zeitabschnitte, vor allem beruflich, aber auch privat, aber vor allem beruflich geteilt habe. Und die habe ich dort getroffen, hat mich besonders gefreut. Das war ein Hallo und das war auch sehr schön. Ich habe mich gleich aufgenommen gefühlt.
Sie sind erst vor ein paar Tagen 60 Jahre alt geworden. So ein rundes Jubiläum ist ja auch immer Anlass, ein bisschen zurückzusehen, aber auch nach vorne. Wenn Sie sozusagen Ihr bisheriges Leben jetzt in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müssten, welcher Satz beschreibt Ihr bisheriges Leben am besten?
Ich bin dankbar für die Vielfalt an Aufgaben, die ich machen durfte. Und ich verspüre jetzt noch eine große Motivation, diese Erfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren beruflich sammeln durfte, in den nächsten 10 oder 20 Jahren weiterzugeben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.